Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit euch sein kann. Und ich freue mich, dass ich zu dieser Familie gehören darf. Und immer wenn ich nicht da bin, wenn mein Mann alleine hier ist, vermisse ich euch. Und das wollte ich euch einfach sagen, dass ich sehr, sehr gerne hier bin mit euch und sehr gerne mit euch Gottesdienst feiere. Ich bin Gott dankbar, dass wir ein neues Jahr angefangen haben. Ein Jahr, das wie ein unbeschriebenes Buch ist. Wir haben schon einige Seiten jetzt beschrieben diese Woche. Und was wird in diesem Buch stehen in diesem Jahr? Was schreiben wir hinein in dieses Buch? Wir haben geschrieben unterwegs nach Hause. Wir sind auf dem Weg nach Hause und doch haben wir viele Steine, die uns im Weg liegen. Viele Steine, die wir bewältigen müssen. Viele Unsicherheiten, viele Herausforderungen. Und ich glaube, ihr müsst mir auch Recht geben, wenn ich sage, dass wir in einer Zeit leben, die sehr herausfordernd ist und die sehr unsicher ist. Eines ist dabei wichtig und meine Predigt habe ich heute überschrieben: Nur nicht aufgeben. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Klingt doch irgendwie widersprüchlich, oder? Aber empfinden wir nicht oft so, wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten stecken, wenn wir hoffnungslos sind? Was haben wir nicht alles in den letzten 2,5, fast 3 Jahren erlebt? Waren es nicht die kleinen Hoffnungen, die uns so ein bisschen über Wasser gehalten haben, die unseren Alltag auch dann ein bisschen bunt gemacht haben, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat? Und wenn mir jemand gesagt hätte, vor knapp 3 Jahren, naja, da werden wir jetzt 3 Jahre rummachen, hätte ich gesagt, naja, das kannst du mir wann anders erzählen, Märchen. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir öfters die Frage gestellt, wie halte ich das durch? Ich habe damals, als Corona angefangen hat, gerade frisch angefangen in dieser Berufsfachschule für Logopädie und Physiotherapie in Nürnberg, habe in der Verwaltung gearbeitet mit diesen jungen Menschen und kurze Zeit danach war ja dieser Lockdown und Unterricht ja und Unterricht nein und online und offline und wie auch immer. Wir haben hier Schüler, die haben bestimmt ein Auf und Ab erlebt. Und ich habe das oft erlebt mit diesen jungen Schülerinnen und Schülern, die einfach hoffnungslos waren. Ich schaffe das nicht mehr. Wie geht es weiter? Wie halte ich das überhaupt durch? Und oft habe ich erlebt, dass sie plötzlich vor mir standen im Sekretariat und mich anguckten. Und ich sage, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Brauchen Sie was? Dann guckten sie mich an, sagten kein Wort und ich habe gewartet. Und sie schauen mich an und sagen, ich wollte mir nur ein bisschen Motivation holen. Und dann ist es der Augenblick, wo man mit diesen jungen Menschen reden kann, wo man ihnen sagen kann, ja, es gibt noch eine Hoffnung. Es ist nicht alles vorbei. Nur nicht aufgeben. Ich denke hier jetzt nicht nur an diese Pandemie, die wir haben oder hatten. Wir haben Krieg. Und zwar mitten in Europa, mitten in unserer Nachbarschaft. Und es dringt bis zu uns hierher, bringt Flüchtlinge, die erzählen von ihren zerstörten Dörfern, ihren Häusern. Sie erzählen von ihrer Angst, die sie haben. Das Leben ist vollkommen durcheinander geraten, auch hier bei uns. Und nichts ist mehr selbstverständlich. Wer von euch war nicht im Supermarkt einkaufen? Die Preise irgendwie komisch, oder? Die Preise sind nicht stabil. Wer hätte mal gedacht, dass wir mit der Heizung sparen müssen, dass wir nicht heizen können? Aber müssen wir uns Sorge machen drum? Hermann hat in der Lektion gesagt, wir müssen uns nicht Sorgen drum. Wir haben doch eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung und die können wir finden. Wir haben sie und wir finden sie in dieser hoffnungslosen Zeit. Und dennoch scheint es, dass wir manchmal den Boden unter den Füßen verlieren. Und was trägt mich denn dann? Was trägt mich denn dann und welche Hoffnung ist es, die mich über Wasser hält? Denn irgendwie muss ich doch durchhalten. Irgendwie muss es weitergehen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was ist eigentlich Hoffnung? Und das deutsche Wort heißt Hoffnung und es kommt aus diesem Niederdeutschen von hopen. Und hopen heißt hüpfen. Das heißt vor Erwartung unruhig hüpfen. Und ihr habt es bestimmt mal erlebt von den kleinen Kindern, die dann irgendwas bekommen müssen und dann plötzlich anfangen zu springen und zu hüpfen vor lauter Freude und Erwartung. Und sie hüpfen vor der Hoffnung, die sie haben. Habt ihr schon mal probiert zu hüpfen und traurig zu sein dabei? Geht gar nicht. Das heißt, ich kann nur hüpfen, wenn ich fröhlich bin und wenn ich lachen kann. Traurig hüpfen geht gar nicht. Und ich habe es auch ausprobiert. Es sieht komisch aus, traurig zu hüpfen. An Gott glauben heißt, darauf zu hoffen, dass etwas Besseres kommt und dass es besser wird. Hüpfend, auf beiden Beinen, bis mein Herz vor Freude springt. Und das klingt vielleicht manchmal etwas banal angesichts von Krieg und Leid, was herrscht. Und doch lässt mich dieses Hoffen, Hüpfen auch lachen. Und auch das ist Wirklichkeit. Auch das Lachen und der Mut ist Wirklichkeit und ist immer noch da. Manchmal kann einem die Hoffnung auch das Leben retten. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Film gesehen haben, Das Leben ist schön. In diesem Film handelt es darum, es ist in Italien während des Zweiten Weltkrieges und dort gibt es den jüdischen Lebenskünstler Guido. Und der Guido ist immer zu Späßen aufgelegt. Und voller Fantasie versucht er inmitten diesem Leid und diesem Durcheinander die Menschen zum Lachen zu bringen und erhält ihnen so den Tag. Und so gelingt es ihm auch, das Herz der jungen Lehrerin Dora zu erobern. Die beiden heiraten und bekommen einen kleinen Sohn, den Josue. Und sie sind glücklich. Doch eines Tages verschleppen die Nazis Guido und Josue in ein Konzentrationslager nach Deutschland. Wie kann Guido sein Kind schützen vor dieser grausamen Lagerrealität? Wie kann er sein Leben retten? Und er tut einfach das, was er am besten kann. Mit seinem fröhlichen Gemüt schafft er es, die Situation für seinen Sohn umzudeuten und er erklärt ihm, dass es hier um ein ganz großes Spiel geht. Sie seien eine Mannschaft und müssten gegen die anderen Mannschaften spielen, vor allem gegen die böse Mannschaft. Und so nennt er nämlich die Bewacher der SS, deren Mitglieder immer so brüllen, wenn sie reinkommen in den großen Schlafsaal. Und er sagt, hey, und wenn wir 1000 Punkte gesammelt haben, ist das Spiel zu Ende. Und Josue sagt, und was kann man gewinnen? Einen echten Panzer, sagt Guido. Denn er weiß, dass sein kleiner Sohn von Panzern total fasziniert ist. Also, sagt er, streng dich an. Wer einen Fehler macht, wird nach Hause geschickt. Und es geht los. Und manchmal bleibt einem als Zuschauer wirklich der Atem stocken. Und man kann nicht mehr lachen. Aber Guido schafft es immer wieder, seinen Sohn zum Lächeln zu bringen und ihn zum Weitermachen zu motivieren. Und niemand darf dich sehen, sagt er ihm, vor allem nicht die Männer von der bösen Mannschaft. Stell dir vor, dafür bekommst du 100 Punkte. Am Ende des Films, als die SS das Lager räumt, sagt Guido zu Josue, versteck dich gut. Was glaubst du, wie die sich ärgern, wenn sie dich nicht finden? Aber wir sind ganz vorne. Guido überlebt nicht, aber sein Sohn. Und er kommt heraus aus seinem Versteck, lebendig und unversehrt, und sieht einen großen Panzer im Lager einfahren. Das Leben und die Hoffnung haben gesiegt. In Römer 5, ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, in Römer 5, 3 bis 5 lesen wir. Römer 5, die Verse 3 bis 5. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wir haben gewonnen, ruft Josue am Ende und lacht. Was für eine Hoffnung haben wir? Was können wir gewinnen? Was ist unser Panzer, den wir gewinnen können? Es spricht vieles gegen die Hoffnung. Eigentlich das meiste in unserem Leben und in der heutigen Zeit. Schon wenn ich die Nachrichten höre, gibt es jede Menge Gründe, an der Güte des Lebens zu verzweifeln. Und ich habe mir vorgenommen, schon lange keine Nachrichten mehr zu hören. Die hört mein Mann für mich. Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit? Solange wir auf dieser Erde leben, erfahren wir Ungerechtigkeit, Krankheit und Schmerz. Bei Gott im Himmel hat all das ein Ende. Und wer um sein eigentliches, zukünftiges Zuhause im Himmel weiß, der kann seine Hoffnung bewahren. Hoffnung hält uns am Leben. Ja, die Hoffnung kann uns sogar das Leben retten, wie in diesem Film. Wenn wir uns der wunderbaren Zukunft bewusst sind, die im Himmel auf uns wartet, dann hilft uns das im Hier und Jetzt. Die Hoffnung gibt sich nämlich nicht geschlagen. Nur nicht aufgeben. Die Hoffnung selber, die nährt sich von Geschichten und Erfahrungen, von Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Nicht von logischen Erklärungen oder philosophischen Theorien, sondern von dem, was wir erzählen können, von dem, was wir erlebt haben mit Gott in unserem Leben. Geschichten, die selbst von Hoffnung handeln und sie auch in anderen wecken. In der Bibel gibt es eine wunderbare Geschichte, und auch wenn da nicht das Wort Hoffnung vorkommt, ist sie für mich persönlich trotzdem durch und durch eine Hoffnungsgeschichte, voller Bangen und Hoffen. Es ist die Geschichte von Noah und der großen Flut. Gott hat eine Flut angekündigt. Und er befiehlt Noah, bau ein Schiff. Und er gibt ihm einen ganz genauen Plan, wie das aussehen soll. Genaue Maße für den Kasten, welches Material, was er alles machen muss, die Kammern mit Pech versiegeln, innen und außen, ein Fenster, eine Tür, drei Stockwerke, ganz genauen Bauplan. Und in 1. Mose 6,22 heißt es, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und dann kommt er, der Regen, 40 Tage und Nächte am Stück, auf der ganzen Welt, die Sintflut. Und es regnet durch 40 Tage und Nächte. Wir haben schon so manche Regenperioden hier gehabt. Und nach so 5, 6 Tagen Dauerregen sagen wir, oh, jetzt ist eigentlich so ein bisschen, könnt's wieder mal aufhören. Aber 40 Tage und Nächte. Und die Flut bedeckte den Erdboden und hob das Schiff vom Boden. Der Regen, der auf uns einprasst, hebt unser Schiff vom Boden und wir verlieren den Boden unter den Füßen. Wie heißt denn unsere Sintflut heute? Ist es die Pandemie? Ist es der Krieg? Sind es die zerbrochenen Beziehungen? Der Verlust eines geliebten Menschen? Vieles aus dem alten Leben scheint wie weggespült. Viele Wünsche sind zerplatzt und manches ist schon untergegangen. Der feste Boden unter den Füßen, wo ist er gleich wieder? Gibt es jemals wieder Land in Sicht? Was gibt mir den festen Boden unter den Füßen? Für Noah und seine Familie war es ja die Arche und für die Tiere, die drauf waren. Sie gibt ihnen Schutz, sie gibt ihnen Boden unter den Füßen und das Gefühl der Geborgenheit mitten in diesem ganzen Unheil, mitten in dieser großen Sintflut. Und damit ist die Arche mehr für sie. Es ist nämlich ein Versprechen, dass Gott sie durch diese Not hindurch leiten und begleiten wird. Sie ist der Grund für ihre Hoffnung. Gott hat eine Sintflut zugelassen, aber Gott hat für sein Volk, für seine treuen Nachfolger gesorgt. Er hat ihnen einen festen Grund unter den Füßen gegeben. Und er trägt sie durch diese Not und durch die Sintflut hindurch. Genauso macht es Gott mit uns auch heute. Noah hat somit die Arche unter den Füßen. Aber er hat noch was. Noah hat einen festen Glauben. Noah hat einen festen Glauben, der ihn nach vorne blicken lässt. Denn es wird eine Zukunft geben, daran glaubt er ganz, ganz fest. Gott hat es versprochen. Es gibt eine Rettung. Gott hat es auch so vorgesehen. Aber was wird das sein? Vermutlich werden Noah und seine Familie konkrete Daten wieder recht gewesen, damit sie einen genauen Plan haben, wie sie in das Leben zurückkehren können. Dazu auch einen detaillierten Plan für die Zeit eben nach der Sintflut, wie er es auch für die Arche vorgesehen hat. Aber beides bekommen sie nicht. Weder einen Plan, wie es danach aussehen wird, noch wie das Leben danach weitergeht. Es ist der Glaube und die Hoffnung, die uns trägt und uns immer wieder festen Boden unter den Füßen gibt. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Jeremia 17, Vers 7. Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Wir haben zwar gar keinen detaillierten Bauplan davon, wie es aussehen wird, Aber wir können daran glauben und vertrauen, dass alles wunderbar und wunderschön sein wird. Friedlich und gerecht, voller Sinn für all das, was Gott für uns vorhat. Und daran möchte ich meine Hoffnung hängen. Und dort will ich auch ankommen. Aber nicht ich alleine, sondern wir alle. Wir alle, das ist unser Glaube, unser Gebet vor Gott, dass wir alle dort ankommen. Auch in der Geschichte von Noah gibt es ein Ankommen und auch eine Zukunft nach der Flut. Nicht so wie vor der Krise, sondern anders. Zaghaft noch wagt Noah sich ans Land, als müsse er prüfen, ob der Boden ihn wirklich hält oder ob er untergeht und ob seine Hoffnung wirklich hält, sein fester Glaube. Nichts lässt die Flut so zurück, wie es war. Auch uns nicht. Auch wir sind versehrt und dennoch heil. Oft gezeichnet und doch gerettet. Die Hoffnung bewahrt uns vor nichts und doch ist sie wahr. Und ich denke an den Mann am Kreuz. Ein versehrter, leidender Mensch. Und dennoch ist er zum Hoffnungszeichen geworden für den Himmel, der sagt, ich bin da. Egal was ist, egal wie hoffnungslos die Zeit auch ist, ich bin da. Ich bin da, ich begleite dich. Und wenn du nicht gehen kannst, trage ich dich. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann stehe ich dir bei. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, damit wir hoffen können, damit wir eine Zukunft bekommen, ein ewiges Zuhause. Unterwegs nach Hause, haben wir gesungen. Wir sind unterwegs nach Hause und wir sind fast angekommen. Es sind noch ein paar Schritte. Wir müssen durchhalten, nur nicht aufgeben. Denn noch sind wir auf dieser Erde. Und noch müssen wir kämpfen mit dem einen oder anderen Unheil oder Leid. Im Laufe unseres Lebens brechen ja immer wieder neue Abschnitte an. Etwas Altes endet, so wie das alte Jahr. Etwas Neues kommt. Ein neues Jahr. Ein neues Jahr voller Ungewissheit, voller Herausforderungen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Es ist nur das Heute, ist für uns wichtig und da. Das Morgen steht in Gottes Hand. Es ist noch nicht sichtbar, wie es weitergeht. Nach dem Auszug der Kinder, die jetzt erwachsen sind vielleicht, ist es so still im Haus. Wie wird das werden? Oder nach einer Trennung. Mal ist man hoffnungslos, mal ist man hoffnungsvoll, mal ängstlich. Werde ich das, was da kommt, bewältigen? Nur nicht aufgeben, heißt es. Und die Geschichten in der Bibel, die spielen ja öfters in solchen Situationen, in solchen Zwischenräumen. Da ist auch die Geschichte von Jakob. Der hat seinen Bruder Esau ausgetrickst und der hat ihm jetzt mit Vergeltung gedroht und darum flieht Jakob in die Fremde. Wie wird das werden? So weit weg von zu Hause? Irgendwie hat er alles falsch gemacht und er hat Angst. Doch nachts im Traum hört er Gottes Stimme. Ich bin mit dir, sagt Gott, und ich will dich behüten, wo immer du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen. Und als Jakob aufwacht, fühlt er sich gestärkt und er steht auf und geht in der Gewissheit, dass er begleitet wird. Er bekommt Hoffnung, neue Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit. Es gibt noch einen ganz wichtigen Faktor in unserem Glaubensleben, der uns stärken kann und der uns helfen kann, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Und das ist das Gebet. Das Gebet, das Berge versetzen kann. Auch hier können wir erleben und erfahren, dass Gott da ist, dass er meine Situation ganz genau kennt, bevor ich überhaupt was ausgesprochen habe. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, und ich muss zugeben, es ist nicht einfach, in solchen Zeiten zu beten, wenn es mir nicht gut geht. Und wir haben das als Familie auch erleben müssen in der Zeit, als unsere Tochter einfach andere Wege gegangen ist. Wir haben das erleben müssen, dass Gott uns zum Beten zwingt. Und manchmal kann es auch lange dauern, bis Gott antwortet. Aber Gott kommt nie zu spät. Gott kommt immer zur rechten Zeit. Und hier heißt es auch, nur nicht aufgeben, im Gebet dranbleiben. Und je größer das Leid, desto intensiver soll das Gebet sein. Und in Römer 12, Vers 12 heißt es, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Und ich weiß, dass es auch hier in der Gemeinde auch seit einiger Zeit einen Gebetskreis gibt. Ich kann euch nur ermutigen, macht mit. Macht mit bei diesem Gebetskreis. Es ist sowas Wertvolles und wir erfahren immer wieder neue Dinge, die wir teilen untereinander. Und ich habe auch noch einen zweiten Gebetskreis, vereinigungsweit. Und ich führe einfach eine Gebetsanliegenliste. Und an einem Mittwoch beten wir für diese Anliegen. Und am nächsten Mittwoch frage ich dann, was sich ergeben hat. Und dann gibt's auf der anderen Seite die Erfahrungen, die wir dann teilen dürfen aus diesen Gebeten, die sich ergeben haben. Und ich kann euch sagen, wir machen wunderbare Erfahrungen. Ich kann euch ermutigen, macht mit bei den Gebetstreffen. Es ist wertvoll. Wir wachsen zusammen, wir wachsen miteinander. Wir bekommen festen Boden unter den Füßen. Entschuldigung. Und ich glaube auch, dass es immer wieder solche Hoffnungszeichen des Himmels gibt. Manchmal gerade in dem Moment, in dem ich sie brauche. Und natürlich ist es schwierig, von Hoffnung zu sprechen, vor allem, wenn ich von irgendeinem Schicksalsschlag getroffen werde und mir das Leben so viel abverlangt. Aber wer nicht hofft, der hat aufgehört zu leben. Und wenn wir manchmal auch kurz davor stehen, aufzugeben, heißt es nur nicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Erlebnis schon erzählt habe. Als meine Mutter gestorben ist, haben wir das Haus in Kroatien geerbt und das ist halt ein ganz großes Anwesen mit einem riesengroßen Garten und meine Mutter liebte Rosen. Und meine Mutter hat den ganzen Garten voller Rosen. Verschiedene. Wunderschöne, große, kleine, Mini-Rosen. Alles ist voller Rosen. Und wir sind hergegangen, wir mussten die Terrasse und noch ein bisschen mehr neu pflastern lassen. Und dafür mussten einige Rosen einfach ihr Leben lassen. Sie mussten einfach abgeschnitten werden. Und ich kann euch sagen, es gab eine Rose an der Stelle, da hat mir das Herz geblutet. Es war eine große weiße Rose, die war wirklich so große Blüten. Gerochen hat sie wie das unendlich beste Parfüm überhaupt, aber sie musste weichen. Sie musste zum Opfer werden von diesen neuen Pflastern. Und es kam der Bagger und hat alles umgegraben und hat alles eben gemacht. und hat Steine aufgeschüttet. Und dann kam diese Maschine, die das alles reinrüttelt und reindrückt und alles. Und nochmal eine Schicht und nochmal eine Schicht. 3, 4 Schichten Steine und Kies und alles Mögliche kam drauf. Und dann noch der Randstein mit Beton gesetzt und alles. Und die Rose war weg. Und ich hatte mir noch einen Ableger abgeschnitten, aber das wurde auch nichts. Und ich war so traurig. Aber stellt euch vor, eines Tages nach einem Jahr im Frühjahr, denke ich mir, sehe ich da recht? Zwischen diesem Beton und diesem Kies und Steinen spitzt was Grünes hervor. Denke ich mir, was ist denn das? Haben wir gedacht, okay, Unkraut. Schon wieder Unkraut, ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich habe gedacht, nee, lass ich es erst mal. Und es wurde mehr und länger und größer. Es war die Rose. Eine Rose, die gesagt hat, nur nicht aufgeben. Es ist noch Hoffnung da. Inzwischen ist sie so groß gewachsen, ein breiter Busch, und ich erfreue mich immer wieder an diesen weißen, wunderschönen Rosen. Und ich danke Gott, dass er einfach auch einer Pflanze, als hätte sie Leben in sich, eine Pflanze, die sagt, nee, ich gebe nicht auf. Es gibt eine Hoffnung. Auch wenn es hoffnungslos aussieht, auch wenn alles zertreten ist, auch wenn das Wasser bis zum Hals steht, es gibt eine Hoffnung. Gottes Versprechen macht mir persönlich immer wieder Mut, meine Hoffnung auf Gott zu setzen und zu erleben, wie positiv er in meinem Leben eingreift, immer wieder. Immer wieder, auch wenn mir das Wasser bis hierher steht. Er sagt, komm, komm, ich trag dich. Ich trag dich, ich gebe dir wieder festen Boden unter den Füßen. Ich schaffe eine Arche für dich. Ich schaffe eine Sicherheit für dich. Ich nehme dich und du wirst wieder Hoffnung haben. In 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Mit der Gnade Gottes dürfen wir immer wieder von Neuem beginnen. Er gibt uns Mut und er sagt, nur nicht aufgeben, durchhalten, Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Gott möge uns helfen, dass wir diese Hoffnung bewahren, dass wir bis zum Ende durchhalten, nicht aufgeben, wie diese Rose, die sich durchgekämpft hat und trotz zertreten worden Seins und allem hat sie sich wieder hochgearbeitet und blüht und riecht wunderbar. Möge Gott uns Hoffnung schenken in einer hoffnungslosen Zeit. Amen. Unser großer Gott, von Herzen danken wir dir, dass du uns immer wieder Hoffnung schenkst in dieser hoffnungslosen Zeit. Bitte hilf uns, dass wir an dir festhalten. Lass uns durchhalten, dass wir dort ankommen, wo unser Ziel ist von Anfang an. Und lass uns gemeinsam dort ankommen, als Gemeinde, als Geschwister, als große Familie. Lass uns diesen Weg miteinander gehen. Und je schwerer der Weg wird, desto mehr lass uns zusammenrücken. Lass uns einig sein und lass uns fröhlich auf diesem Weg gehen, bis zu dem Tag, wenn du wiederkommst. Gib, dass wir bereit sind. Lass uns die Hoffnung bewahren. Und danke, lieber Vater, dass wir diese Zuversicht haben, dass wir dieses Versprechen haben, dass du uns auch hindurchträgst, wenn wir nicht mehr laufen können. Danke dir für diese Zuversicht und diese Hoffnung. Amen.